Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Minuten stehst vor dem Elbtunnel. Ach, hier wegen dem, hier ist schon wieder alles gesperrt. Ist ja Dings, Triathlon, ne, morgen.
Auch noch?
Ja, deshalb ist hier schon alles wieder gesperrt in der Innenstadt.
Okay, das ist ja vielleicht wichtig zu wissen für diejenigen, die morgen aufs Treffen kommen. Also ist ja, wenn der Podcast gesendet wird, ist ja schon gestern. Also sprich, war das schon, meine ich.
So sieht's aus.
Ja, sehr schön. Gut, dann hoffen wir, ein schönes Treffen gehabt zu haben. Wenn das Wetter so halb annähernd so wird wie letztes Jahr, das war ja perfekt, glaube ich, ne?
Letztes Jahr war es zu heiß.
Ja, war es heiß, ne?
Morgen wird es irgendwie 23 Grad und soll gegen Abend erst regnen, das wird schon werden.
Ja, das ist perfekt eigentlich dafür, ne?
Ja.
So, Jens, wollen wir anfangen mit dem Podcast? Oder musst du noch...
Nö, wir können anfangen.
Social medialisieren.
Wir sind schon dabei, oder nicht?
Ja, sind wir. Ich habe eben gerade den Triumph bestaunt, der hier reingekommen ist. Aber dazu später noch mehr. Vorher war ich eben bei meiner lieben Kollegin Ulrike, mit der ich viele, 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 viele Jahre zusammengearbeitet habe. Und die hat heute ihren Schrank ausgeräumt, weil sie nämlich jetzt in Rente geht. Und auf eine unwahrscheinlich intensive, langjährige Verkäuferkarriere zurückschaut. Und ich habe Jens das eben gezeigt. Sie hatte in ihrem Schrank noch eine Bild der Frau, hieß sie damals. Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, ne?
Keine Ahnung.
Das ist witzig, ne? Bild der Frau, ne? So, die Bild für die Frau. Da war so alles Mögliche drin. Und unter anderem war da ein Bericht drin über Jobs, die auch eine Frau, die auch Frauen machen können. Und neue Jobprofile sozusagen, würde man heute sagen. Und da ist ein Bericht über sie drin, weil sie damals, die ist von 1991, ja, da war sie schon einige Jahre Verkäuferin und Frauen als Verkäuferin, insbesondere auch bei Mercedes, waren wirklich selten, sehr, sehr selten. Gab wirklich bis heute, aber es ist wirklich weniger geworden, gab es Kunden, die an der Information gesagt haben, ich möchte gerne mit einem Verkäufer sprechen, bitte keine Frau. Da habe ich auch alles so erlebt.
Ich?
Ja, weil sie davon ausgegangen sind, dass... Also oftmals waren das dann Menschen, die gesagt haben, ja, eine Frau kann ja nicht den technischen Sachverstand haben, mir zu erklären, wie ein Auto funktioniert. Das ist krass, ne? Ja. Aber ab und an, das kriegst du bestimmt auch manchmal zu sehen, wenn du bei Instagram so irgendwie Videos durchguckst, wie hießen die Videos noch, die Verkehrserziehungsvideos?
Ja, von früher hier, der siebte Sinn.
Genau, da ist ja auch manchmal das Thema sehr seltsam behandelt.
Ja, das Frauenbild. War schon ein bisschen merkwürdig früher, das stimmt schon.
Oder? Also auch gerade heute, ja. Naja, ich hab's glücklicherweise, auch wenn ich hier manchmal den Chauvi raushängen lasse, ich hab's auch nie so erlebt zu Hause. Aber wenn du dir heute die Videos anguckst von der siebte Sinn, dann denkst du, das ist nachträglich anders vertont. Kannst dir nicht vorstellen, ne?
Nee, das ist wirklich, das ist wie Satire heute, ne?
Ja, also auch so, dass die Frau, ja, dass Frauen halt mit anderen Dingen beschäftigt sind oder so, oder sich im Schminkspiegel irgendwie während der Fahrt ihren Lippenstift nachziehen. Also so, das ist so dermaßen doof Klischee, ne? Naja. Ich glaube heute, gut, abgesehen davon, ich würde gar keinen Unterschied machen, aber heute sind es, glaube ich, eher die Männer, die unaufmerksam Auto fahren. So wie ich, ne? Jens hat das erlebt.
Ja, wenn man während dem Fahren WhatsApp schreibt, eine SMS liest, ist halt schwierig, ne?
Ja, da werde ich auch regelmäßig für ermahnt. Ja, ich...
ermahnt?
Ermahnt, deshalb...
Irgendwann ermahnt dich mal so ein 38-Tonner mit ein paar Cola-Paletten.
Mache ich ja nur, wenn Fahrassistenzsysteme voll eingeschaltet sind. Aber bitte, liebe Hörer, also nicht falsch
bitte
verstehen.
Bitte was nochmal?
Wenn Fahrassistenzsysteme alle völlig in Gange sind.
Dann machst du das.
Ja, dann, genau.
Verlässt dich darauf, dass die einwandfrei funktionieren, selbstverständlich.
Na klar, ich bin das ja auch die letzten, keine Ahnung, 10 Jahre gewohnt, dass die einwandfrei funktionieren. Aber bitte nicht nachmachen und...
nee, das ist ganz schlimm.
Das ist echt
Beifahrer geht's gar nicht.
Ja.
Nee, das ist absurd. So ist es.
Ja. Ja, ich gelobe Besserung. Das ist ja das Schöne, ich fahre ja dann am Wochenende und so weiter in der Regel meine privaten Autos, da mache ich das halt gar nicht und da mache ich es auch wirklich, also ist das komischerweise, da habe ich beide Hände am Lenkrad, vielleicht ein bisschen Musik an und das war's. Also die Fahrassistenzsysteme verleiten einen dann auch schnell mal sowas zu tun.
Warum?
Ja.
Ist es überhaupt bescheuert, die alle einzuschalten?
Nein.
Doch.
Nein.
Vollkommen hohl ist das.
Nein, das ist super. Das ist großartig.
Gar nicht. Das ist hier automatisiertes Fahren am besten, oder was? Am besten ja. Letztlich in so eine Kapsel, die dich irgendwo hinbringt.
Naja, also.
Da brauchst du ja kein Autofahren mehr, wenn du die ganzen, also System, du hast die ganzen Systeme eingeschaltet und sitzt da und während du auf der zweiten Spur mit 120 vor dich hinträumst, liest du deine WhatsApp.
Nee, nochmal, lass mal das WhatsApp außen vor. Ich kann ja auch die Landschaft genießen im Zweifel etwas mehr. Aber nee, das macht schon Sinn. Also wenn du jeden Tag die gleichen Strecken fährst,
es macht keinen Sinn, wenn man
ein Pilot sitzt auch nicht im Flieger und sagt, oh, Fliegen ist so schön,
ist Autopilot ja schaltet. Da kommt dir aber auf der gleichen Spur kein Auto entgegen zur Not oder wenn du Pech hast.
Naja, dafür gibt es ja.
Nee, allen Ernstes, aber wenn du selber nicht mehr aktiv Auto fährst, kannst du auch aktiv nicht eingreifen in dem Moment. Die Reaktionszeit ist ja komplett falsch.
Das machen aber auch wiederum also Assistenzsysteme schneller als du selber und richtiger vor allem.
Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich finde es wichtig, dass man selber die Kontrolle über sein Auto hat und auch selber fährt, wohlgemerkt.
Das ist ja auch immer wieder die Betonung übrigens bei solchen Extras. Es sind eben keine Extras, die dich von irgendeiner Pflicht entbinden, sondern
das machst du ja. Aber
du hast ja die Pflicht.
Nee, du machst es ja.
Nee, ich wollte es ja jetzt in die allgemeine Richtung ziehen. Du sollst jetzt nicht mich nehmen hier.
Du bist nicht der Einzige, das ist das Problem.
Na, also diejenigen, die ich sehe, die haben aber die Fahrassistenzsysteme auch nicht an. Also von daher
ist das schon nochmal ein Unterschied. Es gibt genug Leute, die das wahrscheinlich so machen wie du.
Weiß ich nicht.
Das ist nicht witzig.
Weiß ich nicht, genau.
Also diese moderne Welt, ne? Überhaupt die moderne Welt. Jetzt vor ein paar Tagen wurde der neue Ford Capri vorgestellt.
Ach Gott,
ich bin vor Lachen fast vom Hocker gefallen, wenn ich das gesehen habe. Das hat aber auch jeder aufgegriffen, sogar die Automotoren Sport hatte heute online Kaufberatung Ford Capri, also natürlich der erste. Und dann stand da nur in der Überschrift, so sieht ein Capri aus, Ford.
Weißt du? Ja, gut, aber es ist im Grunde das gleiche Phänomen wie beim Mustang und das gleiche Phänomen, was andere auch machen. Die nehmen halt irgendwelche etablierten Modellnamen, um das fancy erscheinen Schreck zu lassen. Also ich find's auch Kanone. Aber ich hatte diese Woche auch, aber vielleicht nochmal ein paar Dinge, aber ich hatte diese Woche auch ein ganz geiles Erlebnis. Ich bin auf der Autobahn überholt worden. Nee, die habe ich überholt. Von einem Fisker Ocean.
Von was?
Von einem Fisker Ocean.
Ja.
Ist ein Auto eines großen, einer großen in Lübeck ansässigen Firma. Und da habe ich dann so gedacht, Mensch, Fisker Ocean so im Fuhrpark ist ja auch interessant, weil wir haben ja im Moment so diese Thematiken Restwerten bei Elektrofahrzeugen und.
Und Reste der Firma überhaupt gibt's
und ja nicht mehr. Und dann habe ich das gar nicht mitgekriegt tatsächlich, dass Fisker ja pleite ist, ja. Schon wieder.
Ja.
Und wenn du die Berichte darüber liest, kannst du im Moment in Amerika die letzten Fisker, die es noch so gibt, kannst du kaufen für Apfel und Ei. Hat jetzt irgendwie auch eine Firma in den USA Interesse angemeldet, weil sie die Dinger irgendwie so im Carsharing verwenden wollen. Die gibt's irgendwie für $16,000. Musst du mal reinziehen. Und hier gibt's im Moment auch, bei denen, die hier schon für Europa sind, die noch auf Halde stehen, auch wahnsinnige Rabatte. Wenn du dir das Auto anguckst, ist es ja cool, aber du weißt halt, du wirst wahrscheinlich nie wieder ein Software-Update kriegen. Du bist mit so einem Ding natürlich dann irgendwie verdammt, ne? Und wenn du in 2 Jahren oder in 3 Jahren hast ein Problem, also Kulanz wird es da nicht geben. Ob Gewährleistung, weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich gesetzlich irgendwie geregelt sein, dass es irgendwie noch übernommen werden muss. Dass es dafür vielleicht Rückstellungen gibt, aber Wahnsinn. Also wenn du, stell dir vor, du hast so ein Auto gekauft, der war ja nicht billig. Was hat so ein Fisker Ocean gekostet? 70.000, 80.000?
Keine Ahnung.
Würde ich jetzt so sagen, von der Fahrzeugkategorie her. Ich habe mal was von ab 65 oder so gelesen. Ja, und jetzt stehst du da mit so einer Kiste. Unglaublich. Also und auch da, es ist ja eins dieser typischen Beispiele von Firmen, die sich an etwas versuchen, also Automobil, wo es dann eben nicht geht. Das geht ja im Grunde nur, und bei den Chinesen funktioniert es halt immer, weil der Staat immer dran beteiligt ist. Aber Fisker hat es ja nun schon zweimal dahin gerafft jetzt. Also, und übrig bleiben, ja, ganz nette Autos ohne Zukunft. Elektroschrott eigentlich, oder?
Ja, ganz klar.
So.
Wird ja hier auch noch produziert, Elektroschrott. Ja, alle Hersteller munter dabei.
Ja.
Oder
ja.
Auch nicht mehr.
Ja, manche mehr, manche weniger, ne? Also bei uns hat es ja jetzt auch, ich habe diese Woche einen Bericht gelesen, jetzt weiß ich nicht, wie es gemeint ist, weil natürlich Mercedes wohl auch verlautbaren lassen hat, dass sie die voll elektrischen Modelle auf eigener Plattform wieder auf eine Plattform eines normalen Autos ziehen wollen. Und dann S-Klasse. haben sie halt gesagt, irgendwie AD, irgendwie hier sowieso EQE, EQS und so weiter. Und ich weiß ja, wie deine Meinung dazu ist. Ich muss gestehen, ich liebe meinen EQE.
Hässliche Kurven.
Und ich finde ihn auch nicht mehr hässlich. Aber wahrscheinlich, ich bin wirklich gespannt, das ist ja auch genau unser Thema, wie guckt man irgendwann in ein paar Jahren auf diese Autos und sagt man, oh Gott, ja, das Kapitel hatten wir auch ganz schnell vergessen. Ne? So. Oder sagt man, eigentlich hätte man an der Stelle weitermachen müssen.
Ja. WC wohl kaum.
Ja. Ja, und noch mehr, und ich hab's jetzt, ich spreche es jetzt das dritte Mal an, wenn du dich wirklich damit beschäftigst, wie sich die Preise von diesen alten Kleinwagen, also nehmen wir mal einen Smart, entwickeln, da kannst du jeden Tag reingucken und denkst, ey, die werden jeden Tag teurer.
Ja.
Die werden jeden Tag teurer. Völlig irrwitzig. Also da konntest du, wenn du bei guter Pflege konntest du, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahre umsonst fahren, so ein Auto.
Ja.
Es gibt sie nicht mehr.
Jetzt gerade letzte Woche ist ja ein indisch-gelber Twingo aufgetaucht im Internet, ne? In Mobile.
Ach, okay.
Oh, ich war sofort verliebt.
Ja.
Erste Serie, ja gut, ist immer erste Serie indisch-gelb. Steht restauriert, ist 130 gelaufen in Ungarn. Aha. Haben wir Bilder schicken lassen.
Mhm.
Also ist auch aufwendig gemacht, aber nur leider falsch.
Okay.
Das hier dieses typische, die haben auf der Fahrerseite ist der komplette Schweller von vorne bis hinten neu, Beifahrerseite aber nicht. Und wenn du die Bilder alle genau anguckst, siehst du, dass jetzt Fahrerseite und Beifahrerseite unterschiedliche Formen haben. Unten das Ende vom Schweller sieht ganz klar komplett anders aus auf der anderen Seite. Und da habe ich ihm zurückgeschrieben, wo, also das will ich jetzt nicht ganz verstehen, wäre ja Quatsch. Für kein Geld der Welt kriegst du das wieder hin. Da brauchst du. Selbst wenn du den Geschenk kriegst, kannst du direkt ein paar tausend Euro in die Karre stecken, dass beide Schweller gleich aussehen. Aber sonst sieht er ziemlich gut aus, ehrlich gesagt. Er ist halt indisch-gelb, war lang keiner mehr im Netz.
Ja, das stimmt. Das
ist einfach der geilste Twingo in der Farbe.
Ja, ich hab in indisch-gelben noch vor ein paar Monaten in Spanien gesehen, aber der war auch auf. Also der war wirklich so, auch wenn das vielleicht manchmal Korrosion das kleinste Problem ist, der war wirklich auf. Ja, manchmal, also bei einem spanischen Auto ist ganz witzig, du hast dann vielleicht Korrosionsprobleme nicht, aber alle anderen, und dann sind die Innenraumteile, wenn die Innenraumteile ganz viel UV bekommen, dann gehen die Kunststoffteile wirklich alle so kaputt, dass du die auch nicht mehr hübsch machen kannst.
Sind die auch verformt, ne?
Ja, und dann auch die Oberfläche, da die Weichmacher rausgehen, wird dann so kratzempfindlich. Und das sieht aus, als hätte da irgendwie, keine Ahnung, 10 Jahre ein Hund drin gespielt. Ja, ganz, ganz schlimm. Also dann sind die auch wirklich tot. Aber du hast recht, dafür, dass das eigentlich eine Farbe war, die am Anfang ja verkauft wurde, taucht so ein Ding wirklich ein- oder zweimal im Jahr taucht mal ein Auto auf.
Ja, auch die frühen Grünen gibt, also überhaupt aus der ersten Serie gibt es ja kaum noch welche, ne?
Ja. Ja, naja, zum Glück kann man zumindest mal die zweite Serie mit dem gleichen Motor ja noch kaufen. Und da gibt es ja mal was, aber ja, ist schon etwas seltener geworden mit den so doch so häufig verkauften Autos. Ja, was hast du denn diese Woche angeguckt? Was gibt's Neues in der Garage 11? Ich meine, eine Sache hast du mir eben gerade gezeigt, aber die kann man ja schwierig erklären.
Aber ach so, ja, es kommt ein Suzuki Carry in die Garage 11. Suzuki Carry ist so ein Kleinsttransporter. Die sind ursprünglich, glaube ich, gebaut worden für japanische Fischhändler, haben damit den Fisch zwischen den Hallen hin und her.
Aber ist doch auch K-Car, oder nicht? Radstand.
Carry ist ein K-Car, ja.
Ja.
Und dieser Suzuki Carry kam hier in Deutschland aus erster Hand von einer 75-jährigen Dame und hatte einen leichten Frontunfall. Und dann hat den jemand gekauft und hat den also voll, also neu aufgebaut, voll restauriert sozusagen und ihm dabei aber die Front eines VW T1 verpasst.
Also die Optik.
Die Optik. Und da gibt es ein Umbaukit in England, eigentlich für ein Subaru Libero, wenn ich das verstanden habe. Und den hat er halt angepasst. Gut, die Größe ist ja ähnlich. Hat er der Front angepasst. Der leicht reparierte Unfallschaden des Suzuki Carry, da sitzt halt eine GFK-Maske drüber dann hinterher. Und so sieht er von vorne jetzt aus wie ein T1. Oben hat er am Falter von Twingo reingebaut.
Da lebt er weiter, der Twingo.
Genau, da lebt er weiter, Twingo. Und hinten hat er auch T1 Rückleuchten, was sehr aufwendig ist, weil der Suzuki Carry hat hochstehende, eckige Leuchten in den Seiten. Und das ist alles zugeschweißt worden, Riesenbleche angefertigt worden und so weiter. Und hinten in der Mitte sitzen die T1 Rückleuchten jetzt. Und der ist so hellblau-weiß, zweifarbig, wie so ein Bulli halt so aussieht. Und im ersten Moment siehst du halt einen Bulli, aber irgendwann alles passt einfach alles nicht. Sieht aus wie von einem Kinderkarussell runtermontiert.
Ja, genau.
Ja, ist natürlich top gemacht, handwerklich mega. Komplett neu, also war ganz zerlegt, ist auch komplett neu lackiert. Und der kommt in die Garage 11. Genau.
Ja, das ist ja auch so ein, eigentlich ein Custom-Auto, ne?
Ja, ist also eigentlich eine einmalige Geschichte, wird hier nicht noch einer rumfahren, ne?
Ja.
Also, der Frank sagt vorhin aufgrund des Bildes, oh, ob das ein Rechtslenker ist, nee, ist ein ganz normaler linksgelenkter deutscher Suzuki Carry gewesen. Und,
ja, wenn man solche verrückten Umbauten irgendwie eher in Japan dann verortet.
Ja, hat auch einer bei mir auf der Seite gepostet, irgendwie gibt es, das ist aber ein anderer Umbau-Kit, also der hat ein bisschen andere Form, irgendwie so ein...
Und auch auf dem Bild hier sieht es echt aus, als wäre es ein Rechtslenker. Also wenn du das siehst, sorry.
Ja, nee, es ist ein ganz normaler Linkslenker. Der ist ja so klein, das Lenkrad optisch...
Ja, das ist fast in der Mitte, ja,
genau. Ja, ist cool, das Ding, ne? Ja. Und der Besitzer hat noch ein Subaru Libero, auch so umgebaut, oben mit diesem Glasdach, weißt du, also
mit diesem
so wie so ein Mini-VW Samba und dann aber ein 4x4 Libero, ne?
Ja, Wahnsinn.
Das ist richtig geil.
Ja, Wahnsinn.
Aber der ist nicht zu verkaufen. Aber der Carry, habe ich gesagt, das verkaufe ich gerne, wobei man das überhaupt nicht, also...
Da taxieren kannst du das nicht,
kannst nicht taxieren. Nee, du kannst die Arbeit gar nicht mehr taxieren, weil es sind irgendwie 11.000 Euro Teile und so weiter mit Lack, ohne Arbeitszeit. So, ne, also schwierig.
Ja,
Egal, sehr cool.
Also ich finde es halt cool, wenn man so viel umbaut. Und ich habe diese Woche darüber nachgedacht, weil mir auf der Autobahn ist mir ein Polo, jetzt muss ich lügen, Polo, ist das Polo 2 oder Polo 3? Also wo er ein bisschen runder wurde, wo es auch ein G40 von gab, aber nicht die erste Variante, also nicht so wie der, den du hier hattest. Das ist Polo 3, glaube ich, oder so, ne?
Keine Ahnung,
nee. Das, was du hattest, war Polo 2?
Nee, das war
ja. Man redet ja auch leider immer von 1N und so weiter und so fort, aber der 90er Jahre Polo auf jeden Fall. Und davon
gibt es ja das Facelift.
Genau, ja. Genau. Und dann eben so verbreitert, ATS, dann diese kleinen 13 Zoll Flummis drauf und so. So wie damals Tuning war.
Ja.
Und wenn du die heute siehst, denkst du erstens, es ist geil, weil das auch im Straßenverkehr so auffällig ist und du auch weißt, die fahren sich ja ganz ulkig, fahren ja ganz gut, wenn das alles vernünftig gemacht ist. Du fragst dich aber, wo sind diese gut getunten Autos eigentlich alle hin? Also die werden wahrscheinlich mal bei Tuning-Veranstaltungen wieder rausgeholt oder sie sind alle in Teilen dann irgendwann verkauft. Ich weiß es nicht, weil...
Ich glaube, die gibt's noch in irgendwelchen Garagen und Hallen bei den Besitzern.
Ja, ne? Also holt diese Dinger raus, weil... Eigentlich ist das totaler Kult. Man freut sich auch. Ich freue mich auch heute, wenn ich, und das ist ja auch wirklich selten geworden, wenn du so einen 80er Jahre Zender verspoilerten 190er siehst. Ja? So mit so einem freistehenden Spoiler auf der Haube. So. Und
der Zender Frontspoiler, der hatte so gerade Lamellen vorne drin.
Ja, genau. Genau. Wie auch diese BBS-Spoiler, die es gab. Und dieses ganze Thema, ich habe die ja wirklich alle noch, ich bringe jetzt auch beim nächsten Mal wieder einen mit, dieses ganze Thema D&W-Katalog einmal durchgespielt, ne? Wo du dann dich entscheidest, auch welches Lenkrad nehme ich jetzt, ne? So von bis, ja, von Kunstleder bis hin zu Leder, bis hin zu edlen Marken. Ja, die edlen Marken haben ja dann immer noch mal mehr Geld gekostet, so ein Nadi-Lenkrad oder so, ne? Das war ja damals, ein Nadi-Lenkrad war der Traum eigentlich so in den 80ern. In dem richtigen Auto eigentlich ganz cool. Und Dann kam ja so die Originalitätsphase, wo du gesagt hast, nee, schmeiß mal Nadi raus und pack wieder ein originales Mercedes-Lenkrad rein. Und jetzt ist es fast wieder ganz cool, Nadi darin zu haben, wenn es original damals reingekommen ist. Ne? Deshalb, ich glaube, du hast halt recht. Ich glaube auch, es gibt vieles noch. Bin mir aber nicht sicher, ob das dann eben auch so gut gealtert ist. Man hat das immer gut in Erinnerung, weil es damals neu war und dann gerade frisch lackiert war. Und das sind ja auch häufig ABS-Teile, die dann, wenn sie lackiert worden sind, vielleicht eben nicht sich so verhalten wie ein Originallack, der 20 Jahre alt ist. Und dann hast du halt Probleme. Ja. Aber ich finde, das ist ein Thema. Eigentlich könntest du hier, wenn man genau hinguckt, ja immer so eine kleine Tuning-Ecke betreiben mit so drei Autos. Ob das der Hartke ist, ob das der BMW war, der Polo. Also irgendwas ist halt immer dabei, ne?
Mhm. Ja. Der Hartke ist übrigens jetzt ready to leave. Der hat noch, steht noch bei Andreas, hat noch eine Inspektion bekommen, nochmal einen Ölwechsel, war alles kontrolliert worden. Und jetzt wartet er auf die Abholung, auf die Spedition, dass er nach Amerika geht.
Schräg, ja, crazy. Ne? Ja, das, ja. Das ist schon tatsächlich schräg, ja. Naja, da freut sich halt jemand, ne? Und wahrscheinlich, also das ist ja, gibt ja immer genau die zwei Varianten. Das eine ist, das ist jemand, der, wo du dann bei Instagram das Auto weiter verfolgen kannst. Oder nee. Der verschwindet und genau, du so hörst erstmal nie wieder was davon.
Nö, ist in einer großen Sammlung. Und ja. Da haben ja Leute geschrieben dann auf Facebook, hoffentlich sieht man den mal auf der Straße. Und viele haben auch geschrieben, ja, ich habe es immer gewusst, dass der schnell verkauft wird. Hahaha, so ein Quatsch. Das ist eins der Autos, wo die meisten gesagt haben, der alte spinnt doch für 139 so eine Karre anzubieten. Das haben nur die meisten gar nicht verstanden. Jetzt schreiben sie alle, oh, hoffentlich taucht er mal auf und wird gefahren. Bla bla bla, alles Quatsch, der verschwindet nicht in einer Sammlung. Ich weiß, der wird ihn vielleicht auch fahren, aber er ist ja in Amerika, ist weit weg. Also wir werden es nicht mitkriegen. Ne? So.
Ja.
Dann habe ich den Golf GTI zu Andreas gebracht. Den habe ich ja letzte Woche noch verkauft. Mhm. Und der kriegt ja, noch neue
allein
Reifen.
Allein mir bekannten Menschen.
Ja. Der kriegt noch neue Reifen und da war dann die Diskussion, der Zahnriemen, der ist 7 Jahre alt in dem Auto und er... Ja, er hätte gern einen neuen Zahnriemen.
Ja.
Und die Frage ist halt, ist er überhaupt fällig? Ja, nein, vielleicht.
Ja,
und das irgendwie komisch geregelt, weil in den Unterlagen steht gar nichts drin bei VW. Und da gab es wohl früher nur so Hersteller, Angaben an die Werkstätten zur Empfehlung.
Ja, Empfehlung.
Und,
ist das ein Freiläufer?
Es ist auf jeden Fall, ja, glaub schon. Weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall, die Wasserpumpe läuft getrennt, die läuft nicht mit.
Ja, ich frage ja deshalb, weil es ist ja nicht ganz so schlimm, wenn es ein Freiläufer ist. Dann
nee, halt trotzdem. Das ist aber trotzdem so eine Diskussion, wo ich dann sage, 90.000 Kilometer ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt, wäre zu tauschen. Mhm. Und einige sagen wohl so zwischen 9 und 10 Jahren. Und ich so, ja, also ich finde 7 Jahre für einen Zahnriemen auch schon knackig, ehrlich gesagt, auch wenn das Auto nicht gefahren
wird. Naja, wäre. Wenn du so ein Auto jetzt kaufst und du willst ihn ja ernsthaft fahren und der ist vielleicht dann auch die letzten 7 Jahre nicht viel gefahren worden. Also Zahnriemen unterliegt ja mehreren, ich sag mal, Kriterien.
Ist ne? Ja auch kein großer Kostenfaktor. Aber war dann halt auch eine Diskussion auch mit dem Verkäufer.
Das kostet meinte, 700 Euro?
Ach.
Nee? Okay.
Nicht und er meinte dann, der Verkäufer meinte auch, ja, nee, ist nicht nötig, will ich nicht bezahlen. Also so ein, was ein Rumgeeier. Und ich hab's, wer auch immer das bezahlt, ist auch Lachs, weil ich hab's direkt beauftragt. Weil irgendwie, also, ne, muss ja gemacht werden.
Ja.
Dann krieg ich ja neue Reifen und dann ist fertig. Ja. Da habe ich den nach Schwarzenbeck gefahren gestern selber. Mhm. Hab mal alles getestet, funktioniert auch alles einwandfrei.
Wie findest du, fährt so ein Auto?
Langweilig.
Ja, okay.
Stinkend langweiliges Auto.
Ja?
Fährt halt. Ja, der fährt auch flott, fährt gut. Da ist ja elendig viel Platz drin, wenn du vorne drin sitzt.
Ja.
Kommst du mit dem Arm kaum auf die
Seite. Ja, der ist groß, ne?
Der ist groß.
Ja.
Der funktioniert einfach und ist irgendwie, ich fand das sehr langweiliges Auto.
Ja?
Ja, überhaupt nicht mein Ding. Und Andreas ist total, boah, so, oh, was ist das denn? Boah. GTI in dem Zustand, boah, ist da rumgesprungen wie ums goldene Kalb vor der Werkstatt. Und alle, oh, klar, der glänzt schön. Ich so, ja, aber irgendwie langweilig. Ja, nee, oh, ich habe da überhaupt keinen Zugang zu, gar nicht. Aber ich bin im Augenblick auch, weißt du, ich habe überhaupt gar keine Lust, alte Autos zu fahren. Das ist irgendwie alles so, boah,
Ja? Eigentlich bei mir kommt die Lust dann immer, wenn ich drin sitze. Also ich habe jetzt, weil ich damit auch morgen, also sprich, wenn ihr es hört, heute zu dir zum Treffen kommen wollte mit meinem G-Modell. Und ich hatte dann halt gemerkt, oh, ich muss auch mal wieder TÜV machen.
Der hat doch gar kein Hakenzeichen.
Ich muss auch mal wieder TÜV machen. Das ist eine Ausnahme.
Nee.
Doch. Habe ich dir doch letzte Woche erzählt?
Nee.
Doch.
Quatsch.
Doch.
Wer hat die Ausnahme denn gemacht?
Holger.
Den rufe ich gleich nochmal an.
Ja.
Ernsthaft? Du kannst dich mit dem G-Modell auf das Oldtimer treffen.
Der ist 25 Jahre alt.
Das interessiert gar nicht. Die Veranstaltung ist ja vom Hotel Treudelberg und die Angabe ist, es ist ein Oldtimer-Treffen. Das ist doch kein Oldtimer.
Ausnahmen bestätigen jede Regel. Das kennst du doch.
Ja, du hast doch einen Oldtimer. Warum musst du denn so eine Ausnahme machen?
Tja, weil ich finde, dass er sich am Treudelberg gut macht.
Ich fass es nicht. Ernsthaft?
Ja.
Das kannst du nicht bringen.
Doch.
Aber was soll das? Warum? Du kannst doch so zum Treudelberg fahren, nicht jeden Tag, wenn er sich da so toll macht.
Ja, nein, das ist ja nicht gemeint. Das ist ja nicht gemeint.
Ja, aber da hat er mal ein Oldtimer-Treffen.
Aber das habe ich dir letzte Woche erzählt.
Nee.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Ja, hast du nicht.
Habe ich erzählt, habe ich hier erzählt, wo wir hier gesessen haben, habe ich dir, also nicht im Podcast, sorry, davor, habe ich zu dir gesagt, dass ich mit Holger gesprochen habe und er extra für mich, also eine Ausnahme macht. Er hatte dir dann gezeigt, er hatte mir ja geschrieben, weil ich doch den Text markiert hatte. In dem Text steht drin, der bei Zwischengas drin ist, seltene Autos und dann irgendwie noch so Text, da steht nichts von 30 Jahren Hakenzeichen. Und dann habe ich Holger angeschrieben und dann hatte er mir das offizielle Ding geschickt. Da steht wiederum drin, 30 Jahre Hakenzeichen.
Ja. Steht da.
Und dann hat er aber gesagt, komm, kannst kommen.
Finde ich voll doof.
Ja, und nun?
Ja, du hast doch einen Oldtimer.
Jetzt fühle ich mich doppelt schlecht.
Ja, komm doch mit dem Oldtimer, wenn du einen hast. Warum muss man denn zu einer Veranstaltung, wo Oldtimer gesagt wird, unbedingt mit einem anderen Auto hinfahren? Um dicken Max zu machen mit dem G-Modell Cabriolet
Wieso dicken Max? Freuen sich doch die Menschen, sowas zu sehen.
Da freut sich gar keiner, weil es eine Oldtimer-Veranstaltung ist.
Es ist doch so gut wie ein Oldtimer.
Ihr könnt ja vorne auch einen Parkplatz
stehen. Die Technik ist 100 Jahre.
Wir haben einen riesen Parkplatz.
Ja, stand ich ja letztes Mal auch.
Draußen stehen, meine ich.
Draußen stehen. Ja, kann ich auch.
Das ist doch nicht dein Ernst. Ich verstehe es nicht.
Guck mal.
Gibt's gar keinen Grund für, das zu machen.
Ja, ich habe aber doch gefragt.
Habe ich nichts mit zu tun. Also jeder, der das hört, Garage 11, ist in keinster Weise dafür verantwortlich, dass da so modernere Autos rumstehen plötzlich.
Ja, vor allem, als wenn der modern wäre. Das ist, glaube ich, der ist wahrscheinlich weniger modern als vieles, was da kommen wird.
Was?
Ja. Technik aus den 70ern ist im G-Modell verbaut, weißt du doch.
Das ist richtig. Der Hardy, der macht's richtig, der war von hier. Der hat sein Fiat 850 schon geputzt für die Veranstaltung.
Ja, war letztes Mal auch da, ne?
Ja, super, mit dem Alpen. Das ist so. Ne?
Habe ich auch das erste Mal, letztes Mal habe ich das erste Mal in so einen alten Topolino, war das, ne? Oh, nee, warte mal, wie heißt nochmal der, doch, wie heißt der Bus? Der Fiat-Bus?
Multipla.
Multipla, genau,
die
das war's.
Da war die Anja Warnecke mit ihrer Multipla.
Ja.
Das ist cool.
Der ist richtig schön. Also ein beeindruckendes Auto, finde ich. Habe ich in der Natura vorher noch nie gesehen. Irgendwie total schön, total, ich will gar nicht sagen unterbewertet, weil die sind ja auch teuer wahrscheinlich.
Eine gute Multipla kostet auch 30.000 Euro.
Ja, ich finde, ja, aber du weißt ja, was ein VW-Bus kostet. Also ein Samba.
Ja gut, ist ja was ganz anderes, ist ja viel größer.
Ja, ich finde auf jeden Fall eine Multipla total.
Ist ja nach vorne verlängerter Fiat 600 mit Frontlenker.
Ja, und eigentlich kaum zu glauben.
Und hinten ist es ja ein Fiat 600. Das hält es ja noch.
Ja, stark.
Ey, das ist ja eine Aktion, kommt ja mit einem G-Modell dahin.
Ich bin
vollkommen sprachlos.
Aber der Witz ist, das zeigt, wie wenig du mir zuhörst. Nochmal, ich habe es letzte Woche, habe ich die Story so erzählt und ich habe dir auch noch das Bild, gezeigt.
Wahrscheinlich hast du es gemacht, wenn hier 1000 Leute waren. Und ja, ich habe es gesagt. Lalalala.
Nee.
Es ist mir auch egal.
Nee, weißt du, guck mal, ich hatte dir das hier gezeigt, weil ich ihm das geschickt habe.
Ist ja eine Grundeinstellungsgeschichte.
Weißt du, und da stand, ich habe es halt gelesen, da stand, Fahrzeug sollte selten und in einem guten Zustand sein. Und dann steht hier für Oldtimer und, pass auf, für Youngtimer. Und deshalb habe ich gefragt. Und hier steht, Oldtimer und Youngtimer und selten und guter Zustand. Das passt ja wohl bitte alles für das G-Modell.
Flyern, überall stand drauf, dass ein Hakenzeichen haben muss.
Ich habe das hier gelesen. Ich habe es gegoogelt. Ist der Bericht von Zwischengas.
Der Bericht von Zwischengas von letztem Jahr oder was?
Nee.
Ich habe bei Zwischengas, wir hatten das da inseriert, hat doch keiner inseriert. Ja,
doch, hier, Juli, 5. Juli 24. Jens, was ist denn los?
Aber wir hatten das da reingeschrieben.
Das weiß ich nicht, aber es ist von Zwischengas.
Das heißt doch nichts. Auf Zwischengas kann ja jeder was posten.
Ja, aber das...
Na egal, du kommst halt mit deinem G-Modell.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich drauf, hoffe, dass das Wetter gut ist, weil im Moment, das wird wahrscheinlich allen unseren Hörern auch so gehen, weil es ist überall so, ist das Wetter ja nun echt erstens beschissen und zweitens nicht mal von einem Tag auf den anderen planbar.
Das ist ein ganz normaler mitteleuropäischer Sommer, die Leute sind nur so verwöhnt durch die zu heißen Sommer, deshalb verstehen die das nicht mehr. Im Durchschnitt ist das ein normaler Sommer so.
Ja, aber findest du nicht, dass es so ist, wenn du, also wenn du gestern den Wetterbericht für heute guckst, dann heißt es in den Abendstunden Regen und plötzlich stehst du um 14 Uhr da und bist nass.
Ja, ja.
Also, ja, also das meine ich damit. Ja. Ob das nun mehr oder weniger ist, so what, noch ist der Sommer ja auch nicht vorbei, ne? Naja. Ja. Hast du dir sonst irgendwas diese Woche angeguckt, was es hier in der Garage 11 geben wird?
Nee, hier ist noch ein TR4 gekommen vorhin.
Ah, den hatte ich ja vorhin schon
kurz vorm Regen.
Ja.
Ein weißer TR4, ein Linkslenker, der in San Sebastian mal ausgeliefert worden ist. Mhm. Ein unrestauriertes, ganz authentisches Auto mit überholter Technik. Und der ist schön. Der ist so, weil er so unperfekt ist. Weißt du? Also der erste Teppich noch drin ist mit so abgewetzten Kanten und das, also der aus jeder Pore ist der Original der Wagen. Ist einfach geil. Und vor allen Dingen, er ist in diesem gebrochenen englischen Weiß. Und wäre der dunkelgrün, hätte ich auch nicht so Lust drauf gehabt. Aber in Weiß sieht er einfach geil aus. Einer der schönsten Farben für das Auto. Fährt übrigens Belmondo der Paul Belmondo in Rio springt ja in diesen TR4 in Weiß einfach so rein. Das Kinobild.
Ja, ich habe ihr das Auto eben auch angeguckt. Ich finde den auch bildhübsch. Du hast mir ja vorhin gesagt, wer die Karosserie dafür gemacht hat. Ein bildhübsches Auto.
Michelotti hat den entworfen.
Genau. Und man sieht halt noch so leichte Andeutungen von Flossen hinten. So. Und er hat eine unheimlich, finde ich, schöne, eindrucksvolle, aber auch sehr, ich sag mal, typische Triumphfront. Also da sieht man ja auch so diese Evolution der Weiterentwicklung der Modelle aus bei dem Auto.
Der Michelotti hatte ja den Italia 2000 auf Triumphbasis entworfen. Mhm. Der kam ja 59 schon raus. Und der nimmt schon das Heck vorweg, weil der hat schon praktisch mehr oder weniger die Heckpartie, wie er sie jetzt hier hat. Mhm. Und die TR4 wurde ja lange gebaut. Das ist hier ein Starachser. Und den gab es ja dann nochmal mit IRS, Independent Rear Suspension, mit Einzelradaufhängung irgendwann. Aber gut, ist halt ein Starkser. Und ich meine, ist im Januar 63, hat 100 PS, das war damals eine Ansage, das ist ein richtig sportliches Auto.
Ja, das ist auch, wenn man das Auto so sieht und gerade jetzt auch mit dieser Persenning oder Tonneau, ne?
Ja, ein Tonneau-Car war da drauf, Moherstoff.
Wo du als einzelner Fahrer da drin sitzt, finde ich, ist das auch so ein Auto, das sofort signalisiert, hier fehlt ein tollkühner Pilot, weil dieses Auto mit Beckengurten und dann schnell zu bewegen, am besten auch bei Oldtimer-Rallys, ich finde, da ist so ein Auto sehr gut zu Hause, jeder freut sich über den Klang, es sieht super sympathisch und sehr sportlich aus und es war eben damals auch ein wirklich, wirklich schnelles Auto, ja. Noch bezahlbar, aber auch nicht billig. Und mit dem Auto ist man früher um alles andere, was so auf der Straße fuhr, Kreise gedreht. Ne? Also,
ja, also
da konntest du fast alles mit überholen.
Ja, da warst du schon, musst du überlegen, ein Standardkäfer hatte 25 PS,
genau.
Also ein Viertel der Leistung.
Genau.
So, oder auch ein normaler Porsche 356 hatte 75 PS einfach so.
Mhm.
Und hatte als Carrera erst, kam der in die 100 PS Liga. Du bist mit dem 100 PS Auto schon gut dabei gewesen damals. Ne?
Eben.
Der ist nicht sehr schwer. Der fährt auch gut, also. Schönes Auto.
Ja, also ich finde ihn auch totschick. Und ich finde, man bekommt mittlerweile eben für das Geld, was man da bezahlen muss, wirklich einen tollen Klassiker. Also, das ist eine echte Alternative auch für jemanden, der vielleicht sonst sagt, keine Ahnung, ich würde mir gerne eine Pagode kaufen, aber eigentlich ist sie mir mit 100.000 Euro zu teuer.
Ja, kostet ein Drittel hier, ne?
Genau.
Der kostet jetzt 36. Mhm. ist erstmal dran geschrieben, so, dass halt der Markt für den TR4 ist ja so rückläufig irgendwie ein bisschen. Weil ich habe auch schon an TR4 über 40 dran geschrieben vor ein paar Jahren, aber das ist vorbei, glaube ich.
Ja, das ist schwierig. Du, und junge Leute kennen ja oft die Marke gar nicht mehr. Ja. Also das ist ja auch so ein Ding, ne? Du hast wenig Bezug dazu. Ja, ich finde auch, der Reiz bei dem Auto hier liegt in der Farbe sehr stark. Weil irgendwie, vielleicht hätte man vor 20 Jahren noch gesagt, ja, so ein Auto muss grün sein. Nee, ja, heute ist es halt schön, wenn da was anderes ist als grün. Weil die sind ja, die meisten sind grün restauriert.
Die meisten sind grün oder rot.
Genau.
So. Gibt genau. Wenig andere Farben beim TS.
Ja. 4. Ja. Ja, mal nochmal ein dunkelblau und das ist auch ganz cool. So ein typisches englisches dunkelblau.
Ja, wenn es dann original war. Und ich habe ja hier eins und TR4, so einen überrestaurierten verkauft. Der war auch, ich glaube, der war umlackiert in dunkelblau. Und der war dann innen drin komplett mit grauem Leder und hatte dann so einen Vidurteppich und was
das wird
dann
alles mal so. Also so alles verbessert
quasi. Alles verbessert, aber ist alles auch schön gemacht. Und er ist halt hier ganz original, ganz plain Jane. Ja? Kein Radio drin, keine Antenne, nie drin gewesen.
Auch alles cool. So, ja. Ja, okay. Hörst du nur den Sound des Auswurfs und guckst auf deinen Kilometer-Tacho. Auch das sieht bei dem Auto besonders aus.
Ja, Kilometer-Tacho auf Skala bis 200, ne?
Ja, genau. Naja, so ein Auto fährt ja mit den 100 PS dann auch, keine Ahnung, 170, 175 ja, vielleicht?
180 fährt er.
Ja, möchtest du das offen fahren mit dem neuen Auto?
Geht ja gar nicht anders. Fliegt ja sonst das Dach weg, ne?
Ja, das Dach, also er sieht definitiv offen am schönsten aus.
So wie er da steht, schon top.
Ja, schon super cool. Ja, komisch, dass das Thema der britischen Roadster rückläufig ist. Das kann man ja wirklich generell fast sagen, oder?
Ja, nee.
Auch im Austin Healey haben nicht mehr die Spitzenpreise, die sie mal hatten.
Hey, da kommt es aufs Modell an.
Ja, ja.
Also wenn du einen frühen, einen 100er hast, einen ganz frühen, dann kostet er immer noch richtig Geld. Aber hier so ein 3000er mit so einem Eisenschweinmotor drin.
Das meine ich.
Das ist so, ja. Nee, das ist einfach bei diesen ganzen Autos, wo die im Endeffekt die Interessenten wegsterben, auf Deutsch gesagt, ne? Wo die Interessenten, also die Leute, die es richtig cool fanden früher, also wo das Auto der Jugend ist, die sind halt jetzt auch alle über 80, kaufen sich auch nicht mehr so ein Auto. Und es kommen halt wenig jüngere Leute nach, die das dann richtig gut finden. Wobei, das sind optimale Autos, um auch hier so klassische Rallyes zu fahren, ganz
mega.
Einfach.
Ja, ja, mega.
Weil du im 63er Baujahr dann doch in einem relativ frühen Startrahmen bist.
Richtig.
Und hast trotzdem ein Auto, was ordentlich Leistung hat und richtig fahren kann. Und damit fährst du halt konkurrenzfähig bei den Rallyes auch mit, ne?
Ja. So. Ja, ja, ja. Also ich hab gerade auch das auf der Autobahn, fuhr neulich auf der Auffahrt dann, eigentlich wollte ich mich nochmal von dem überholen lassen, das war aber nicht möglich, weil der wirklich nur 80 gefahren ist. Jüngere Leute in einem mega gepflegten Ponton. Und das ist auch noch so ein Auto, wo ich sage, ah, das ist so ein typischer Mercedes. Sowas in einem vernünftigen Zustand, die sind ja auch bezahlbar, muss man sagen, ne? Also die sind ja nicht wer weiß wie teuer. Finde ich irgendwie auch nochmal ganz cool.
Ja,
aber
es fährt
sich, glaube ich.
Beim Ponton kommt es ja auch drauf an, welche Variante, ne? Sechszylinder oder Vierzylinder?
Ja, 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 Vierzylinder, Diesel.
Ja,
ja, klar. Ja, natürlich, dann wird es auch teurer. Aber ich finde es trotzdem, ist ja, wenn das ein vernünftig gepflegter, recht originaler Ponton ist, ist das eigentlich auch ein guter Einstiegs-Oldtimer.
Ja.
Ja, weil der hat keine so hohe Komplexität.
Boah, die also, Karosse, ich bin mir da nicht so
ich
sicher.
Ich sag ja, aber die es jetzt noch gibt, die Überlebenden, ich weiß, was du meinst mit der Karosse, aber du hast da auch Autos vor Augen, die ja mittlerweile tot sind.
Nee, für mich ist das nichts. Ponton ist so. Auch die Ergonomie, so, das Lenkrad hier so, weiß ich nicht, dann lieber ein Strich Achter.
Ich finde mittlerweile einen Ponton cool, weil ich diese Optik auch mit diesem hohen Kühler und der Tatsache, dass es ihn eben auch häufig mit diesem wunderschönen großen Dach gibt.
Dem Faltdach. Wenn das dann mal original drin war, ne?
Ja, ist mir fast egal. Kann auch eins vom Twingo sein.
Ja.
Nein, aber du hast recht, wenn es original drin war. Es war nämlich nicht so häufig original da drin, wie es heute zu sehen ist, ne?
Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Gab es das am Werk, das Faltdach? Weiß ich gar nicht.
Ja, ja. Definitiv. Also definitiv habe ich Bilder, Werksbilder gesehen mit dem Faltdach. Ich müsste mich
also
jetzt sehr täuschen.
Ich finde ja, formal ist ein Vierzylinder-Ponton schöner, weil er kürzere Front hat.
Mhm.
Also ist stimmiger von der Form her.
Mhm.
Aber, ach, ich weiß nicht.
Hast du mal Ponton gehandelt?
Nee.
Also wirklich nicht? In der ganzen Zeit nicht?
Nee, nicht einen einzigen.
Weil du kein Angebot bekommen hast oder weil du den hat wirklich
mich
nicht
nie,
willst?
Hat mich eigentlich nicht interessiert. Heckflossen habe ich mal gehandelt, aber das war's dann auch.
Ja, Heckflossen warst du ja selber großer Fan von.
Wo bin ich immer noch? Heckflossen fährt ja auch gut. Ist echt geil. Also ein Ponton, ich weiß nicht. Ist alles Geschmackssache. Da gibt's, ja, ist auch kein Garage 11 Auto. Ist irgendwie, so wenn ich das so sehe, ne.
Ja, oder. Passt du nicht hin. Oder das taucht übrigens auch in Spanien immer mal auf und da ist das ja sehr gut sichtbar. Das wollte ich übrigens nochmal zu dem Kennzeichen auch sagen, vielleicht komme ich darüber nochmal drauf. Bei dem Triumph, der hat ja ein San Sebastian-Kennzeichen altes gehabt, du hast ja auch Bilder davon gepostet. Das ist mittlerweile, kennt das kaum noch jemand, weil die, ich sag mal, die also San Sebastian und die Gegend ist nicht besonders groß. Also das ist nicht ein provinzielles Kennzeichen, was du wer weiß wie oft gesehen hast. Und die Kennzeichen wurden ja Ende der 90er in Spanien verändert, sodass du danach nicht mehr sehen konntest, aus welcher Provinz derjenige kommt. Und eigentlich gehörte ein Kennzeichen immer zum Auto. Aber und du konntest es auch nicht ohne weiteres bei Nichthalterwechsel umschreiben lassen. Aber San Sebastian haben tatsächlich viele umschreiben lassen, weil du mit so einem, in diesem Fall SS-Kennzeichen, wenn du damit irgendwie ins Ausland gefahren bist oder auch mal nach Deutschland gefahren bist oder so, das wussten die dann auch, dass das nicht das geilste Kennzeichen ist. Und deshalb wurden die sehr, sehr häufig umgekennzeichnet. Also du siehst auch in Spanien nur noch ganz, ganz, ganz wenige Autos mit San Sebastian-Kennzeichen. Und mein E500, der ja auch aus San Sebastian kam, der hatte im Ursprung auch ein Kennzeichen mit SS am Anfang. Und der Besitzer hat ihn dann auch umgekennzeichnet, als es möglich war, Ende der 90er. Weil er auch gesagt hat, irgendwie ist nicht so richtig. Ja. Die kennen die Geschichte halt auch alle.
Ja, aber
er hat eigentlich nichts damit zu tun. Das ist ein spanisches Kennzeichen und steht für San Sebastian. Das ist schon klar. Natürlich ist das, also kannst damit ja, also kann sich ja auch keiner auf Schlips getreten fühlen bei der Geschichte, ne? Trotzdem haben es viele gemacht und sich da entsprechend distanziert. Aber es ist cool, finde ich, wenn so ein originales Kennzeichen dabei ist. Ja, und wie komme ich drauf? Du kannst ja oftmals, also bei Pagoden zum Beispiel in Spanien oder auch bei alten Mercedes, wenn die noch ein altes Kennzeichen haben, das ganz alte Kennzeichen ist immer die, die Provinz und dann 5 Zahlen oder 4 Zahlen. Ich meine aber ja 5 oder 4. Und davon gibt es echt immer noch mal Autos. Und du weißt dann, das ist ein Auto, was auch Ewigkeiten, also in Madrid dann gefahren oder gelaufen ist. Das hat ja Charme. Das sind ja irgendwie so auch oft die Garage 11 Zustände. So ein Auto, wo du sagst, geil, irgendwie alles original. Und da hast du natürlich recht. Also eine, so ein Ponton ist ja ganz selten noch Originallack, vielleicht ein bisschen Zeichen der Zeit dran und so. Eher selten, weil die Karosserien auch nicht so richtig geil waren.
Und das wäre so ein Zustand wie hier der Fiat 1100, der bei mir steht. Das ist ja aus der Zeit.
Ja, so, warum der überhaupt noch steht?
Ja, 1956 und dann unrestauriert im Erstlack bis auf die Frontmaske, innen drin komplett original, die originalen Stoffe drin, ja. Dachriemen, alles original. Ja.
So. Und du setzt dich rein und du hast den Geruch dieses alten Autos, ne?
Ja, so ein Ponton wäre vielleicht ganz, nee, aber irgendwie, ich weiß nicht.
Ja, vielleicht gibt es ja jemanden, der noch so ein Auto hat. Garantiert. Und das anbieten möchte.
Ja, und oder sagt, irgendein Mercedes-Dealer schieben.
Ja. Gibt es ja auch nicht mehr viele von, ne?
So, weiß ich nicht, Klasse Kassaido, wie heißt der?
Ja, den gibt es noch, ja, oder? Habe ich aber auch ja, gar nicht mehr so ein Wort.
Arbeitet doch TSC Nils Baumann, der früher bei Leseberg war.
Ah ja, okay. Ja.
Nee, nicht Quatsch, nicht Heide. Blödsinn, was ich erzähle. Nee. Ich meine ich auch gar nicht. Ich meine hier oben, da hinter bei Flensburg, wie heißen die? Der immer auch SLs hat und so.
Weiß ich nicht.
Da komme ich gerade nicht drauf.
Weiß ich nicht.
Egal.
Ich warte ja darauf, dass du endlich mal einen alten Flügeltürer handelst.
Das wird nie passieren.
Ja.
Ich bin nicht so hoch versichert.
Nee, stimmt. Und neulich haben wir gar nicht drüber gesprochen im Podcast. Neulich hattest du ja hier schon leider ein bisschen Wasser drin stehen. Aber das war ja nur zumindest mal von der Höhe her harmlos. Aber ja, nervig, ne?
Nervig. Jetzt muss der ganze Boden hier noch gereinigt werden. Ist jetzt wieder trocken und nervig.
Zahlt deine Versicherung für?
Fürs Bodenreinigen.
Ist ja nichts kaputt. Ich weiß nicht.
Bodenreinigen ist ja dann nichts kaputt.
Ja,
das muss. Das, was soll das für eine Versicherung sein? Bodenreinigungsversicherung.
Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
Nee, hier ist ja, das Wasser ist ja durch eine. Hier sind ja diese Regenabwasserrohre neu gemacht worden, die unten in diesen Schächten laufen.
Ja.
Und die Firma, die diese Rohre neu gemacht hat vor einem halben Jahr, hat in den Schächten die Deckel gar nicht montiert. Die lagen daneben.
Aha.
Deshalb ist das Wasser hier hochgekommen. Hier war sonst kein Wasser, noch nie. Man könnte denken, durch die Einfahrt ist aber nicht. Egal wie stark das regnet, das läuft durch diese zwei Rinnen immer weg. Hier war noch nie Wasser vorne in der Einfahrt. Und es ist tatsächlich, wir haben nämlich im Hausmeister diese Deckel auf, also die Schächte aufgemacht und sagen, oh, warum liegen die Deckel denn daneben? Sind vergessen worden zu montieren. Ich meine, das ist natürlich dämlich.
Ja.
Und dementsprechend ist das so eine Verkettung. Die Frage ist, wer ist dann zuständig? Da muss ich sagen, der Hausmeister von der Firma Bruns ist unglaublich, wie der sich kümmert. Ne? Wahnsinn.
Ja, schön.
Also, das ist wirklich.
Ja, gut, das ist ja immer schon mal die halbe Miete, im wahrsten Sinne.
Total, total genial.
Ja, gut, nochmal. Man kann froh sein, dass hier nicht mehr passiert ist.
Nee, also den Autos an sich ist nichts passiert in dem Sinne, die standen halt zum Teil. Oben stand das meiste Wasser, nicht hier unten, sondern weil oben auch aus diesen zwei Schächten am meisten Wasser rauskam.
Mhm.
Und da standen die Autos dann so 5 Zentimeter im Wasser, also mit dem Gummi.
Ja,
das ist also an den Reifen jetzt so eine kleine Spur. Das ist alles. So
ja.
Der Reifen jetzt im Regen steht oder hier im Wasser, dann ist
das
kein Unterschied.
Das ist Pillepalle, ja.
Ja.
Das ist Pillepalle. Zum Glück macht das im Auto nichts aus.
Das Einzige, ich hatte hier nur einiges an Kartons und so einem Kram, ja, was hier stand. Ja,
das
ist halt Cheat.
Da zieht sich das hoch.
Ist schon alles entsorgt worden. Da habe ich ja hinten so einen riesen Haufen letzte Woche gemacht. Habe ich hier die ganze Zeit den ganzen Kram durch hier gegen geschleppt. Und das ist eine Entsorgungsfirma, kommt mal die ganze Scheiße abgeholt.
Ja. Ja, ich finde das immer verrückt, wenn du so in manchen Videos siehst. Also gerade im Moment haben wir ja das Thema in Deutschland auch, dass wir wirklich häufiger mal irgendwo hochstehendes Wasser haben nach starkem Regen. Und wie die Leute dann mit sehr viel Schwung, weil sie der Meinung sind, sehr viel Schwung ist ja gut, dann kommt man auf jeden Fall durch eine tiefe Pfütze, irgendwie schnell durch Wasser fahren.
Mit ihrem Elektroauto.
Und, ja, pass auf, mit dem Elektroauto, das hat ja das Problem nicht unbedingt, was ich jetzt ansprechen möchte. Aber was halt viele unterschätzen, und das siehst du ja auch immer bei diesen lustigen, ich fahre durch dieses Wasser, diese Lache da in England, weißt du?
Diese,
wo der Motor dann plötzlich Wasserschlag hat. Und die Leute peilen halt nicht, dass sie, also damit, also es reicht ja ganz wenig Wasser aus, was über die Luftfilter, also über die Luft in den Motor kommt, dann ist der hinüber. Aber auch wirklich hinüber. Das ist jetzt nicht irgendwie, ja, man wartet dann 3 Tage, ist er wieder trocken. Nee, ist nicht, weil Wasser kann man nicht komprimieren. Und diese Motorschäden, und die sind echt, glaub mir, die sind nicht selten. Das ist auch, wenn es hier in Hamburg richtig doll regnet und die Leute meinen, die müssen da durchballern, ja, Wasserschlag hinüber. Fahrt langsam, wenn es regnet, dadurch. Also nicht mit volle Pulle. Oder am besten gar nicht. Das ist noch besser.
Ja, drumherum fahren ist besser.
Ja, manche denken ja, dann ist es ja auch ganz lustig. Ich habe ja auch einen Geländewagen. Hahaha. Aber also ich will den dann auch nicht mehr kaufen, wenn der irgendwie dann bis, keine Ahnung, 50 Zentimeter im Wasser stand. Das ist ja nicht bei jedes Auto so. Weißt du, das ist ja auch dieses, das ist auch mal geil, ne? Nur weil ein Auto das kann, heißt das ja nicht, dass es für das Auto gut ist.
Ja.
Ja, auch so Watttiefe bei einem G-Modell, wo ich dann immer denke, ja, die probiere ich aber gerne nicht mit meinem eigenen aus.
Nee, nee, klar.
Oder?
Nee.
Du willst das Wasser da drin stehen haben.
Hm.
Ja, da erinnere ich mich, hatte meine Kollegin übrigens auch heute erzählt, ja, wir hatten noch so Prospekte vom ML gefunden, vom alten. Und dann sagte sie, ja, damals hatten wir hier in Hamburg von Otto Dörner in der Kiesgrube.
Jurassic Park.
Ja.
Nachgebaut.
Otto Dörner in der Kiesgrube sind wir damals schön mit M-Klassen und mit G-Modellen. Und zum Glück hatten die G-Modelle, weil wenn sich jemand mit einer M-Klasse festfährt, dann hilft halt das G-Modell, ne? So. Und naja, du weißt selbst, ich weiß nicht, ob du jemals Offroad gefahren bist, du kannst da viel mehr kaputt machen, als man so denkt, wenn du das falsch machst.
Ja,
also auch die Technik zerrupfst du halt, ne?
Klar.
Und ja, und da sind ja dann nur Menschen gewesen, die davon ja keine Ahnung haben. Vielleicht hast du doch 2, 3 Instruktoren gehabt, aber die konnten auch nicht laut genug schreien, wenn irgendeiner der Meinung war, er müsse jetzt mal so richtig mit einem neuen ML irgendwie durch die Kiesgrube flügen. Ah, schon cool. Ich kann mich noch daran erinnern, als da war ich aber noch nicht bei Mercedes, also Ende der 90er, diese Kiesgrubengeschichte kenne ich dann also nur aus der Erzählung. Aber als wir die Vorstellung hatten von dem Nachfolger, das war glaube ich 2005, da sind wir dann mit dem Auto in Frankfurt so Treppen hochgefahren, so etwas langgezogenere Treppen. Ne? Mhm. Und auch da hast du so gedacht, boah ey, ist ja ganz cool, dass er das kann. Ne? So, zeigt ja nur, dass das kann, aber du wirst ja niemals im Real Life dann sagen, guck mal da, die Treppen, fahre ich jetzt mal hoch. So. Irgendwie war das ein bisschen strange, aber naja, dafür sind ja solche Fahrveranstaltungen da, um mal zu sehen, was so geht. Ja. Bist du eigentlich damals, als wir in Bremen waren, bist du doch Steilkurve mitgefahren, ne?
Ja.
Mit Bernd Schneider, ne?
Ja, ja. Mit Bernd Schneider, ja.
Ja.
Ist ja ganz gut durchgedonnert.
Ja, ich weiß, also das ist ja, wenn wir das machen, dann kommt es halt regelmäßig dazu, dass der eine oder andere aussteigt und leider dann auch sofort den nächsten Mülleimer oder Toilette braucht.
Ja, nö, war alles gut.
Aber der macht schon ernst, ne? Der weiß, wie das geht, ne?
Ja, klar. Sein Job.
Ja, ja. Profi halt, ne?
Profi also zudem, halt. Er ist ja gerade 60 geworden, da gibt es so einen schönen Podcast bei Alte Schule jetzt.
Ja.
Das Leben von Bernd Schneider.
Ja.
Also hier spielen wir noch eine Runde Roulette-Quartett.
Ah, du bist heute zeitlich auch begrenzt, ne? So war das doch, oder? War das nicht so? Das können wir machen. Willst du eins aussuchen? Such mal eins aus, bevor ich hier wieder das Falsche... Ah, nee, warte. Lass mich mal ganz kurz gucken, was hier drin ist, weil das hat mir Ulrike eben mitgegeben. Es ist natürlich ein bisschen langweilig, weil es nur Mercedes ist, aber lass mal gucken, was es ist. Können ja trotzdem viele sein. Innovation ist Trumpf, 125 Jahre Automobil. Weißt Bescheid, ne?
Weiß ich Bescheid.
Wann war 125 Jahre Automobil?
Weiß ich nicht.
Gut, ich habe hier die Automotorsport mit 100 Jahre Automobil. Wann war das? 86 natürlich. Also 25 Jahre später. Ja? 2011. Oh, Alter. Ja, manchmal mache ich das hier wie meine Tochter mit den Zähnen. Leider noch eingeschweißt hier. Was man hier noch so alles so in den Schreibtischen und in den Schränken bei Mercedes findet. Oder? So. Innovation ist Trumpf. Was haben wir denn hier? Oh ja. Ach ja, doch, das ist geil. Das ist gut. Das ist gut.
Nur Mercedes drin?
Nur Mercedes. Aber alles. Alles dabei.
Ja, ist so langweilig
eigentlich. Nee, ist nicht langweilig. Kannst mir ja, also, okay, ich weiß gar nicht, ob ein Tipp notwendig ist, wenn es alles Mercedes ist. 80er Jahre?
Gehe ich nach dem Baujahr, was hier draufsteht? Dann nicht.
Das ist ein 107er?
Nein.
Okay, du gehst nach dem Baujahr, was da draufsteht,
steht,
dann nicht?
Hier steht Baujahr 2011.
Ach so.
Aber ja, jetzt kommt's, 80er Jahre würde auch passen.
Ja, so ein G-Modell.
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, und was für einer ist es?
G500 Station lang. Ist so langweilig, so ein Quartettspiel.
Ja, hast du eigentlich, also ich wollte gerade sagen, G-Modell hast du schon mal hier gehabt, aber auch keinen neueren, ne? Das ist aber auch das, ne? 2011, ein ganz normaler G500, aber damals schon mit dem 388 PS Motor. Guck mal, die von 0 auf 100. Das ist schon schnell für so ein Ding, ne?
Da steht 387 PS.
Ja, ist das. Ja.
Was ist jetzt richtig?
Beides. Steht ich tatsächlich manchmal 387, dann manchmal 388.
Das ist aber doof.
Stimmt.
6,1 Sekunden auf 100.
Ja, finde ich schnell für so ein G-Modell. Mhm. Wo ja auch, also muss man ja sagen, das Thema Achskonstruktion bei dem Auto war damals ja wirklich noch, wie soll ich das sagen, lange nicht so modernisiert, wie es heute beim G-Modell ist. Also du hast aus so einem Ding wirklich echt was rausgequetscht und die gingen echt wie Sau. Der Motor war damals toll in dem Auto. Sind auch heute noch gefragt. Und das Besondere...
Welchen Stadtteil denn?
Überall.
Nee.
Weißt du, was das Besondere bei dem war?
Wilhelmsburg.
Die gab's als Siebensitzer.
Toll.
Kennst du das?
Nee.
Es gab hinten zwei Klappbänke.
Aus der Seite. Das kenne ich nur vom Kurzen.
Nee, vom Langen.
Okay.
Der Lange. Und da hast du dann wirklich quer drin gesessen mit Gurt und das war zugelassen. Die sind heute besonders gefragt. Weil
das so bequem ist, da so zu sitzen. Also das.
Ich weiß gar nicht. Also Kinder finden das bestimmt lustig, aber ich weiß.
Lustig ist das, aber das ist auch maximal alles.
Ja, weiß nicht. Ja, ja. Also
du sitzt auf einer Bank quer zur Fahrtrichtung wie in der U-Bahn, wirst beschleunigt.
Also. Ja, wie in der U-Bahn halt. So, ich zieh. Ich meine von hinten, die sind glaube ich älter dann. Mal gucken. Yep. Jetzt bist du dran.
Ist ein Mercedes, ja. Ist ein Personenwagen.
Jo.
Limousine.
Jo.
Limousine, 70er Jahre.
Eine Hippie-Kiste.
60er Jahre.
Ja, beides.
Ist es ein
eine Hippie-Kiste.
Ein W108?
Nee.
Ein Strich-8.
Ja, logisch.
Echt?
Ja, und zwar ein 220 Diesel. Und das ist auch wirklich... Das ist das Geile. Da steht ja Beschleunigung von 0 auf 100. Ne? Schätz mal.
21 Sekunden.
28,1.
60
PS. Wanderdüne. Hey, Mann, weißt du noch, wie langsam diese Autos waren? Du hast dich da...
Du, ganz ernsthaft, was heißt langsam?
Doch.
Ich habe doch hier einen 200 Diesel verkauft,
ja,
und habe den in Neumünster abgeholt. Bin von Neumünster über die Landstraße und hinten über die Autobahn, was ist das, die oben von Segeberg runter hier hingefahren. Und habe mir gedacht, okay, schneller wie 130 darf ich eh nirgendwo fahren. Das Ding fuhr gut.
Ja, ich will das aber erklären.
Der hat ja ordentlich Drehmoment, der ist nicht schwer.
Ordentlich Drehmoment sofort.
Ja, zwar der Hubraum, natürlich,
ja,
hat der Drehmoment. Der
fährt aber auch nur 135.
Der
aber
ist doch scheißegal.
Aber trotzdem. Für diejenigen, die so ein Auto noch nie gefahren sind, sich das nicht vorstellen können. Ich will das mal kurz erklären.
1968, ein Käfer fuhr nur 110, meine Güte.
Und den du verkauft hast, war ja auch eine Automatik, ne?
Nein. War ein 200er Diesel, war ein Handschalter.
Der graue?
Der graue 220er war ein Automatik.
Das meine ich.
Genau, ich rede gerade von dem 200 Diesel, den ich in. Der hat ja nochmal 5 PS weniger. Ja? Und der fuhr überraschend gut. Überraschend gut.
Ja, ich will nur, also für jemanden, der das nicht einschätzen kann und der solche Autos auch noch nie gefahren ist, wenn du so ein Auto als Automatik auch noch hast, also du stehst an einer Ampel und die Ampel wird grün und du gibst Vollgas.
Du kannst bei Gelb schon Gas geben.
Genau, ist so. Genau, und das ist das, was ich meine. Und dann fängt diese Fuhre sich an zu bewegen. Ja?
Ja, meine Ehe,
das nochmal, fährt gut. Nochmal, 28,1 Sekunden auf 100.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Und ich weiß, dass du, nochmal, alles, was du mir sagen willst, weiß ich sowieso, weil mein Vater hatte ja nun mal einen 123er 200er Diesel und dann einen 124er 200er Diesel. Und nichts davon ist ja schneller geworden, sie sind nur schwerer geworden.
Er hat ja schon 70 PS gehabt,
ja. Ja, aber
72 PS.
Ist aber deutlich schwerer gewesen.
Ja.
So, und... Ich weiß genau, wovon ich rede. Und du hast vollkommen recht. Am Ende bist du damit trotzdem ja überall gut hingefahren.
Ja.
Das ist gar keine Frage. Und wir sind ja auch mit dem 200er Diesel nach Spanien gefahren. Und mein Vater war auch der Meinung, auf der Landstraße damit zu überholen. Ich würde mich das nicht trauen. Für mich keine Chance. Du brauchst ja, keine Ahnung, du brauchst ja einen Kilometer, um ein Auto zu überholen. Sei denn, das ist wirklich sehr langsam. Also, ja, ich finde, die Motorisierung waren schon extrem grenzwertig. Heute ist das teilweise ganz lustig, aber du merkst es auch wirklich, wenn so ein Auto bei einer Rallye mitfährt, der gibt Vollgas. Und du stehst dahinter und denkst, okay, überhole ich ihn jetzt oder fahre ich hinterher? Und guckst dir noch seine Nebelwolke an.
Eine Nebelwolke macht ihr nur, wenn er nicht ordentlich gewartet ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und die Autos, die ich hatte, die kamen jeweils von Ralf Kühl, auch aus dem Service. Da gab es keine Nebelwolke, liefen perfekt.
Ja, bei manchen Autos würde mich mal interessieren, weil leider verliert man die aus den Augen. Manche Autos kommen ja jetzt bestimmt auch zum Treffen, dann haben wir sie heute gesehen. Dieser graue 220 Diesel, der amerikanische, den fand ich super schön.
Den hat der Luxemburger Kunde damals gekauft.
Ah ja, okay. Den fand ich super schön. Der war einfach toll, weil er so eine tolle Ausstattung hatte er auch hübsch war.
Der vor allem war der unrestauriert.
Ja, ja.
Das war auch so ein faszinierendes Auto. Und der kam ja aus Texas, der kam aus irgendeinem Südstaat.
Ja, ja.
Da hat man sich gefragt, okay, der muss nur in der Garage gestanden haben, weil der war ja im Erstlack komplett. Ja, ja. Da wäre nichts von der Sonne kaputt oder so in dem Auto, ja, gar nichts. Der richtig. War nur im Garagen und dann...
Richtig. Und dann eben, und das ist so das Ungewohnte, eine sehr gute Ausstattung bei einem Strich 8 darf, weil normalerweise sind die Dinger in Deutschland ja wirklich... Ja,
US-Modell, ne? Der hatte...
Ja, ja, der hatte Klima. Klima
hatte der nicht auch E-Fenster?
Doch, der hatte Klima.
Ja, 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 klar, ja. Der hatte, der war volle Hütte eigentlich.
Ja, genau.
MBTECs ja. hatte der.
Genau. Ja, vier elektrische cool. Fensterheber, ja, ja. Klima und vor allem hast du dann ja eine richtige Mittelkonsole. Ja. Bei den deutschen Autos hast du diesen Schaltknauf gehabt so und das war's. Automatik war ja schon selten, ne? Und der hier war wirklich, der war wirklich schön, der Wagen.
Aber der 200 Diesel, den ich verkauft habe, der war toll, in den war ich selber verliebt.
Welche Farbe hatte der?
Der war Horizontblau.
Ach, das ist ja... Oh.
Horizontblau, innen drin dunkelblau und hat ein Schiebedach.
Horizontblau ist ja dieses Babyblau, ne?
Ja, das ist ein helles Blau.
Ja, so total geil. Mega Farbe. Ja. Eigentlich auch eher eine Farbe vom amerikanischen Auto, ne?
Ja, und war auch die erste Serie, 200 Diesel. Der war super.
Und innen war der, was hattest du? Blau? Dunkelblau?
Dunkelblau und dann
schön.
Hat er ja so einen blau-gräulichen Stoff in der Mitte, ne?
Und hat er weißes Lenkrad gehabt, wenn er erste Serie war? Konnte man das nicht auswählen? Weiß oder schwarz?
Konntest du auswählen, nee, genau. Der hat ein schwarzes Lenkrad.
Okay.
Hätte auch komisch auszusehen, weißes Lenkrad.
Was hat so ein Auto damals gekostet? Erinnerst du dich noch? Wann war das? Das war vor meiner Zeit hier.
Das ist...
Also ich meine, ich habe den nicht gesehen.
3-4 Jahre her. Und der hat gekostet auch schon 29.000 Euro.
Ah ja, okay. So wie der Strich 8er, den du jetzt hast.
Aber echt toll. Also, und den hat jemand gekauft. Da haben mich auch viele wegen dem Preis beschimpft. Den hat jemand gekauft aus der Szene, der selber schon immer Strich 8er fährt und auch restauriert. Und der kurz vorm, wenn ich es richtig verstanden habe, war der damals kurz vorm Renteneintritt und hat gesagt, ich habe hier so ein Projekt, wer weiß, ob ich ihn jemals fertig kriege, ich kaufe mir jetzt den Besten in Ruhe.
Ja, gute Idee.
Und dann hat er sich den hier angeguckt, ist Probe gefahren, hat gesagt, ja, das ist das Teuerste, aber ich kaufe ihn. Und der hat ihn bis heute.
Ja.
Ja. Der war vom Zustand einfach faszinierendes Auto auch. Ich weiß gar nicht, wo Ralf Kühl, der Wagen kam über Ralf Kühl und der Ralf Kühl hatte den damals besorgt oder verkauft an den Direktor von der Sparkasse Südholstein. Und bei dem habe ich ihn zu Hause abgeholt, Neumünster.
Ah, okay.
Das war auch so eine Jugendliebe wohl, das Auto nochmal zu besitzen. So.
Ja, ist ja oft so.
Ist ja
oft
das
so.
Ist ja, und man geht da, ich bin das erste Mal in 200 Dieselstrich 8er gefahren. Mhm. Und man geht ja so bisschen voreingenommen da dran, denken, boah, und man hat im Kopf immer diese Bilder, auch in meiner Jugend fuhren die Dinger rum, komplett abgeranzt, da saßen irgendwie 4 junge Leute drin und die Karre qualmte und bewegte sich nicht. Dann kommst du dahin, dann steht vor so einem schmucken Haus so ein Horizontblauer 200 Diesel, wo nichts kaputt ist, der einfach traumhaft schön original ist auch innen drin. Du machst ihn an und der qualmt nicht und der ist ja auch, wenn der nachdem der Betriebstemperatur hat, der ist auch sehr leise gewesen. Der ist auch nicht sehr gedieselt irgendwie beim Innenraum. Also der war ja nicht besonders laut, sondern
das Auto
hat mich total fasziniert, wie gut das gefahren ist.
Ich weiß, dass sie damals laut und dann wieder leiser wurden im vierten Gang bei bestimmten Geschwindigkeiten. Das war, aber ich...
Ab 50?
Nee, aber ich kann mich noch daran erinnern, wie wir uns damals einen Strich 8er angeguckt haben, bevor wir den 123er gekauft haben. Sind wir nach Fallingbostel gefahren, das war irgendwie im Winter, es war kalt und dann stand da so ein Strich 8er. So, war auch irgendwie ein spanischer Bekannter meines Vaters, der den irgendwie verkauft hat und mein Vater wollte den kaufen. Und wir setzen uns da halt rein und mein Vater setzt sich rein und dreht den Schlüssel und guckt dann so mit so Hand vorgehalten in so ein Loch, ja. Und ich denke, Papa, wolltest du nicht den Wagen anmachen? Ja, ich glüh vor. Ich sag, glühst du vor? Was? Also ich kannte das vorher nicht, weil wir hatten keinen Diesel, ne? Und du hattest ja dieses, du hattest doch so eine kleine Anzeige dann, ne? Die, wo du sehen konntest, die dann irgendwann ausgeht, oder? Die glühte und dann geht die aus.
Nicht eine Anzeige, sondern du hast praktisch...
Du hast ja in Verlängerung der Glühspindel.
Ja, du hast so einen Glühfaden,
ja.
Den siehst du, sieht aus wie so ein Pfeffersalzstreuer mit ganz großen Löchern. Und dahinter siehst du diesen Glühfaden, daran kannst du es erkennen.
Ja, genau das meine ich, ja. so ein Ding. Aber das konntest du ja manchmal nicht wirklich gut sehen. Und mein Vater hat so die Hand davor gehalten, damit man das etwas dunkler sieht. Ne? Ja, ja. Und ich sage so, was machst denn du da? Und diese Autos haben ja damals, wenn es kalt war, ja, dann wie lange hast du vorgeglüht? 25 Sekunden? Ja. Es kamen nachher Schnellglühkerzen. Aber bei den ersten Autos hast du ewig vorgeglüht. Und das kommt dir, wenn du als Kind ins Auto einsteigst, kommt dir das vor wie eine Ewigkeit. Weil du sagst, ey, mach mal an, es ist kalt hier drin und so, ne? So. Und er sitzt dann da und sagt, ja, ich glühe vor. Und dann denkst du, wie du glühst vor? So, was ist das denn? Das war meine allererste Erfahrung mit einem Diesel. Und ich war dann froh, weil der 123er hatte deutlich kürzere Vorglühzeiten dann als der Strich-8er. Und das kennt man ja heute gar nicht mehr, ne, bei den Dieseln. Die Leute steigen ja heute alle ein und drehen den Schlüssel um. Aber es gab trotzdem immer noch Verzögerungen bis in die 2010er, 2015er.
Natürlich, klar.
Ja. Und wenn du das einfach gemacht hast, dann hat er aber rumgenagelt. Also, er geht ja an. Aber
Grün ist immer noch normal gewesen. Also, selbst heute würde ich immer noch ins Armaturenbrett gucken, ob nicht irgendeine Lampe leuchtet kurz.
Ja.
Da ist ja so, ja, sehr gut, die Technik hat sich ja geändert. Früher hast du mal eine Glühkerze gehabt und brauchst du mal, ist immer so.
Ja, aber die auch, wie sie es gelöst haben mit diesem Glühdraht hinter diesem Teil. Also müssen wir eigentlich mal posten, weil das ist für jemanden, der das noch nicht kennt, ein Strich-8er war ja gefühlt optisch ja schon ein modernes Auto. Ja, aber wie das gelöst war, ist schon speziell, oder?
Ja, vor allen Dingen, weil das wirklich aussieht, als hättest du den Deckel von einem Salzstreuer da rein, Pfefferstreuer da reingebaut, so, ne?
Ja.
Na, ist cool. Das ist halt so.
Ja, ist halt ein cooles Detail, ne? Ja, macht Spaß, wieder so ein Auto vielleicht doch nochmal zu fahren, ne?
Ja, das ist so basic, so, weißt du, das ist so
genau
entschleunigt, das fährt ja trotzdem gut, verbraucht nicht viel, schon geil. Kannst jetzt mit HVO fahren dann?
Ja, meinst du, das geht?
Natürlich geht das, muss das nicht gehen. Das ist geil, Strich-8er Diesel, 200 Diesel in Horizont Blau mit Schiebedach. Ich hätte ihn behalten sollen.
Ich habe neulich gelesen, war ein Bild bei Instagram von einem amerikanischen Strich-8er und da schrieb dann eine Dame drunter, ich finde das extrem ungewohnt mit dieser oder gewöhnungsbedürftig mit der amerikanischen Front. Und ich finde die, also ich mag ja die amerikanischen Fronten dieser 60er Autos, weil die sehen so ein bisschen aus wie Spielzeugautos, die eine große Stoßstange haben, damit man die crashen kann, weißt du? So, die sind, das ist ein bisschen übertrieben. Ich finde es nicht optisch nicht doof. Auch mit diesen geteilten Frontleuchten mit oberen Teil, unteren Teil.
Habe ich ja mal in der alten Garage noch, habe ich mal einen Strich-8er verkauft, einen ahorngelben 240 D30 US-Auto.
Geil.
Mit diesen Stoßstangen. Das Ding ist ja ist länger wie eine S-Klasse, wie eine Stoßstange.
Ja, die sind schon bombastisch. Ne? Ja. Aber es sind halt richtige Stoßstangen.
Ja, das ist richtig.
Ich finde, ja, man kann sagen, gewöhnungsbedürftig. Es ist lange nicht so elegant wie die deutsche Variante.
Nee, gar nicht. Es nimmt ihm jegliche Eleganz dem Auto.
Ja.
Das ist.
Ja, ich finde es aber trotzdem.
Wäre für mich nicht erstrebenswert.
Ja, ich finde es nicht so schlimm. Ich finde es irgendwie optisch. Ich mag die amerikanische Optik. Ich finde sie beim 107er wirklich. Ja, da finde ich sie noch unpassender.
Der 107er sieht. Ja, sieht schlimm aus.
Es sei denn, er ist wirklich so, wie es ihn eh nur in Amerika gab. Also, das lasse ich mir gerade gelten, wenn er hell Elfenbein ist, ja. Weil den gab es in Deutschland dann eh nicht.
Ja, und so. Dann diesen miesen 380 SL-Motor, der dann noch 150 PS hat.
Ja.
So.
Ja.
Wo innen drin cockney-braune Ledersitze so.
Ja, genau. Ja, genau. Naja. Gut, da können wir jetzt ein bisschen schwelgen, aber ich gucke jetzt als erstes nach dem Strich-8er Diesel.
Du kennst ja auch einen ganz frühen 107er US nehmen, also ein 350 SL 4.5.
Ja, der hat ja noch normale Stoßstange.
Genau.
Der hatte nur Hörnchen drauf. Genau. Und oftmals gute Farbkombinationen. Das ist ja so das.
Frank putzt jetzt sein G-Modell für den großen Auftritt morgen und ich mache jetzt hier das Licht aus. Tschüss.
Ich wünsche dir einen schönen Samstag. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@zwoaus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.